ARD Sounds.
Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in ARD Sounds.
Drei junge Männer sind vor Gericht. Im großen Rathaussaal stehen sie vor dem obersten Richter, dem Oberamtmann und dem Stadtschreiber.
Es war bestimmt beeindruckend, da verhört zu werden. Ja.
Es ist der 15. April 1726. In Eibelstadt bei Würzburg geht es um einen spektakulären Betrugsfall. Christian Zenger, 17 Jahre alt, Sohn eines Maurers, und die Brüder Valentin und Niklaus Hehn, 14 und 18 Jahre, aus einer Steinmetzfamilie, werden verhört. In den Protokollen, übersetzt von Renate Schindler 2024, sind unter anderem folgende Fragen zu lesen.
Ob einer von ihnen die Bildhauerkunst gelernt habe. Ob sie niemals von jemandem verführt oder angestachelt worden seien, dass sie Bilder herstellten. Bei welcher Gelegenheit sie angefangen hätten, auf jenem Berg zu graben und auf welche Weise sie die Figurensteine gefunden hätten.
Figurensteine. Um die geht es hier. Sonderbare Steine, etwa Handteller groß. Darauf erheben sich dreidimensional zum Beispiel Käfer, Frösche oder Sterne, wie bei einem Förmchen aus dem Sandkasten. Richtige Figuren eben. Sie wurden in Eibelstadt ausgegraben. Und einige glauben, diese Steine sind nicht von Menschen gemacht, sondern aus der Natur.
Ja, es war eine Sensation,
erklärt die Humanwissenschaftlerin Petra Hubmann. Aber vielleicht war es doch alles nur ein bösartiger Streich? Die Jungen waren bei den Ausgrabungen dabei und werden verdächtigt, die Steine gefälscht zu haben. Jetzt sind sie vor Gericht. Denn hier steht die Reputation eines renommierten Wissenschaftlers auf dem Spiel.
Er hat samstags diesen Antrag gestellt und ich glaube, gleich Montag war schon das Verhör. Also man hat ihm gleich das Verhör zugestanden.
Professor Johann Behringer hat die Steine untersucht und hält sie für echte Überreste aus der Natur. Und was sich hier um das Jahr 1726 zuträgt, wirft bis heute viele Fragen auf. Die Figurensteine werden als Lügensteine in die Geschichte eingehen, denn heute ist klar, dass sie von Menschen geschaffen wurden. Und Johann Behringer gilt als der veräppelte Idiot.
Man hat ihn im Laufe der Zeit vergessen, seine Leistungen, und hat dann nur noch über ihn gelacht.
Aber woher kamen die Steine wirklich? Von wem wurde Johann Behringer betrogen? Und warum hat er allen Ernstes daran geglaubt, dass Froschfiguren und Sterne nicht von Menschen gemacht sind? Begeben wir uns auf die Spurensuche. Dafür müssen wir ins Würzburg der 1720er Jahre, also noch Jahrzehnte bevor die Französische Revolution stattfindet. Die Straßen sind aus Pflastersteinen. Darauf unterwegs sind Pferde, Kutschen und vor allem viele Fußgänger. Die Menschen tragen
große Jacken und Jacketts mit vielen Knöpfen und Quasten dran. Und natürlich Hüte. Das war Pflicht, immer was auf dem Kopf zu haben.
Sagt der Historiker Robert Meyer von der Universität Würzburg. In Würzburg wird damals viel gebaut. Zum Beispiel die Residenz, der neue Wohnsitz des Fürsten. Die alte Festung reicht ihm nicht mehr.
Man ist sonst kein gescheiter Fürst, der akzeptiert wird, wenn man nicht in einem gescheiten Schloss wohnt, das auch richtig was hermacht. Und dann muss man halt bauen und Sachen verändern.
Mitten in Würzburg entsteht also ein barockes Schloss nach modernen Standards. 1720 ist die Grundsteinlegung. Der Bau dauert Jahrzehnte. Aus der ganzen Region werden Steine über den Main in die Stadt geliefert. Das wird später noch wichtig für die Suche nach den Lügensteinbetrügern. Kommen wir zunächst zu Johann Behringer, dem renommierten Gelehrten, um den es hier geht. Petra Hubmann, Leiterin des Lügensteinmuseums in Würzburg, hat sich viel mit ihm beschäftigt.
Behringer war der oberste Mediziner in dem Hochstift Würzburg und diente jeweils dem regierenden Fürstbischof auch als Leibarzt. Das heißt, er hatte eine Vertrauensstellung und konnte damit auch die Geschicke innerhalb des Hochstifts hinsichtlich Medizin betreffend lenken.
Im Grunde ist Johann Behringer sowas wie der Gesundheitsminister von Würzburg. Er lässt exotische Pflanzen importieren, kümmert sich um die Sauberkeit der Gewässer, kontrolliert die Apotheken. und gleichzeitig forscht er in sehr vielen Bereichen.
Er hatte die gesamte Natur zu untersuchen, ob das jetzt Mensch sei oder Tier oder Pflanze.
Naturwissenschaftler, wie wir sie heute kennen, gibt es Anfang des 18. Jahrhunderts noch nicht. Die Natur insgesamt gehört in das Feld von Ärzten wie Johann Beringer. Und deswegen kommen im Frühjahr 1725 die jungen Männer aus Eibelstadt zu ihm. Sie haben im Wald drei handgroße Steine gefunden. Der eine rund mit eingravierter Sonne, die anderen beiden rechteckig mit je einem Wurm als Figur, dreidimensional herausgearbeitet. Johann Beringer ist begeistert. Er lässt die Jungen weitergraben am Fundort, auf einem Hügel außerhalb der Stadt.
Beringer ging sehr wissenschaftlich vor. Er hat, wie man es heute auch machen würde, den Berg erstmal abgesperrt, damit keine Fälschungen dazukommen oder die Spuren verwischt werden.
Zwei Froschfiguren, die übereinander liegen. Sternschnuppen, Inschriften mit der Gottesbezeichnung Jahwe. In einem halben Jahr werden laut Johann Beringer über 2000 Steine ausgegraben. Eine Sensation. In ganz Würzburg redet man darüber. Und nicht nur dort.
Es kam eine Ankündigung in den Leipziger Zeitungen, dass so ein wundersamer Fund dort gefunden wurde und war gespannt auf die Veröffentlichung.
Als Naturwissenschaftler stellt sich Johann Beringer die Frage, woher kommen diese Steine? Wurden sie vielleicht von Vorfahren angefertigt? Oder sind es echte versteinerte Sterne, Frösche, Würmer? Johann Beringer vermutet tatsächlich Letzteres. Akribisch sammelt er jeden Stein, sortiert ihn ein, analysiert ihn. Aber zwei andere am Würzburger Hof halten das für ziemlichen Quatsch. Der Bibliothekar Johann Georg von Eckhardt und vor allem der Mathematikprofessor Jean-Ignace Roderic sind überzeugt, die Steine sind ein Streich der Jugendlichen, die nur behaupten, sie entdeckt zu haben. Petra Hubmann.
Der Roderic wollte unbedingt beweisen, dass die Kinder die aus Geldgier angefertigt haben und hat halt zu unlauteren Mitteln gegriffen.
Jean Roderic fertigt selbst Figurensteine an, meißelt einen Löwen, einen Granatapfel und einen Drachen. Er gibt sie einem der Ausgrabungshelfer und sagt, er soll sie dem Mediziner Johann Beringer verkaufen, um zu zeigen, damit kann man ihn reinlegen. Und das klappt offenbar. Der Bibliothekar Johann von Eckhardt berichtet später in einem Brief von einem gemeinsamen Essen unter Würzburger Gelehrten. Dort präsentiert Johann Beringer wohl auch die gefälschten Steine, wie Renate Schindler in einer Museumsbeilage von 2024 schreibt. Und Johann von Eckhardt platzt der Kragen.
Hier risse mir der Faden der Geduld. Ich hielte eine kleine Rede von der einem Physiko nötigen Vorsichtigkeit und entdeckete die ganze Sache.
Professor Beringer fällt leichtgläubig auf Fälschungen rein, präsentiert einen Betrug als Sensation. Davon ist Johann von Eckhardt überzeugt. Johann Beringer dagegen will diesen schweren Vorwurf nicht auf sich sitzen lassen, beantragt eine gerichtliche Klärung. Und deshalb werden die zwei Brüder Hehn und Christian Zenger im Eibelstädter Rathaus verhört. Tatsächlich gesteht Christian Zenger, dass die Steine der Mathematiker Roderic hergestellt hat. Der Betrug fliegt also auf. Der große Gelehrte Johann Beringer wurde hereingelegt. Und hier beginnt die Geschichte des verlachten Professors, des hoch angesehenen Wissenschaftlers, der sich blenden ließ und zum Gespött wurde. Oder? Nein, ganz im Gegenteil, erklärt Petra Hubmann vom Lügenstein-Museum Würzburg.
Beringer war anerkannt, blieb anerkannt.
Der Skandal ist 1726 nämlich nicht die Naivität Johann Beringers. Die Würzburger Gesellschaft empört sich über die Hinterlistigkeit seiner Kollegen. Der Fälscher Jean Roderic zieht nach Köln. Und Johann von Eckhardt, der von all dem wusste, bleibt bis zum Ende seines Lebens geächtet.
Man hat ihm das Leben in Würzburg schwer gemacht, bis zur Umschmeißung der Kutsche, hat er gesagt, und hat sich mitgeschleift mit der ganzen Familie, sagt er.
Johann Beringers Gegner sind also beseitigt. Und der lässt sich von dem Zwischenfall nicht aufhalten, glaubt weiter, dass die Steine natürlich entstanden sind und veröffentlicht sogar ein Buch dazu. Und das, obwohl klar ist, dass einige Steine gefälscht wurden. Profitiert Johann Beringer hier einfach von seinem besseren Ruf? Liegt die Lösung des Betrugsfalls heute nicht auf der Hand? Jean Roderick hat die Steine gemacht, um seinem Kollegen übel mitzuspielen. Aber so einfach ist es nicht, sagt Petra Hubmann.
Also 2000 Steine macht man nicht so nebenbei. Das heißt, es wäre dann eine Aktion gewesen, eine gezielte Aktion. Und man hätte zumindest ein Jahr vorher diese Steine in die Erde bringen müssen, damit der Berg wieder so unberührt ausgesehen hat. Das ist noch nicht zu beweisen, wer sollte das gewesen sein.
Das heißt, Jean Roderick war es wohl kaum, denn er ist damals gerade mal ein Jahr in Würzburg. Johann Behringer selbst argumentiert übrigens so. Es seien nur wenige Steine, die seine Kollegen gefälscht haben. Gefunden wurden aber rund 2000. Das beweise also nicht, dass alle Steine Produkt eines bösartigen Streichs sind. Wenige Wochen nach dem Verhör veröffentlicht der Mediziner einen Text dazu. Die Lithographia Virziburgensis. Darin steht:
Unsere idiomorphen Steine sind keine betrügerischen Artefakte aus jüngerer Zeit, wie manche Leute schamlos behauptet und in weit verbreitetem Gerede der Öffentlichkeit nahezubringen versucht haben.
Das ist ein Zitat aus der Übersetzung von Herbert und Heide Vosmer-Bäumer aus dem Jahr 1988. Johann Behringer schreibt nämlich ausschließlich in der Wissenschaftssprache seiner Zeit, Latein. Petra Hubmann hat sich dieses Werk in ihrer Dissertation genauer angeschaut.
Also Behringer hat eigentlich in dieser Lithographia so eine Art Erörterung geschrieben.
Etwa 140 Seiten hat die Abhandlung. Ganz hinten sind auch viele Bilder abgedruckt. Schnecken mit Gehäuse, Vögel samt Federn und ihren Eiern, riesige Bienen. Alles ist in Originalgröße dargestellt.
Und das war eine neue Methode, damit jeder mitsprechen kann.
Dresden, Straßburg, Breslau. Das Buch vom Sensationsfund und auch einzelne Steine werden weit verschickt an Gelehrte.
Also viele haben die Steine untersucht und haben mitgerätselt.
Die meisten glauben tatsächlich, dass die Figuren menschengemacht sind. Aber deswegen machen sie Johann Behringer nicht lächerlich. Dafür gibt es zumindest keine Belege. Das hat einen Grund.
Wir haben nur später immer aus Kunst falsch gemacht. Die Diskussion war einfach Kunst oder Natur.
Bei Kunst, also bei Menschengemachtem, gehen die Gelehrten nicht unbedingt von Fälschern aus. Auch Johann Behringer überlegt in seinem Buch zum Beispiel, ob es Heiden gewesen sein können, die die Figuren zur Götterverehrung angefertigt haben. Aber er verwirft die Idee und schreibt:
Wer die Qualität der Gravur bei diesen Figuren sorgfältig prüft, wird feststellen, dass sie auf ein und demselben Täfelchen so ist, dass man die Kunst eines wirklich guten Skulpteurs bei einem kleinen Tier bewundert, hingegen bei einer anderen Figur desselben die naive Rohheit des Volkes sieht.
Für ihn ist klar, wer Gott verehrt, macht nicht eine Figur schön und die andere hässlich. Außerdem liegen ja auch viele Steine mit der Aufschrift Jahwe vor, der Gottesbezeichnung aus dem Alten Testament. Heiden können es also nicht gewesen sein und Johann Behringer findet auch keine Belege, dass Vorfahren so etwas geschaffen hätten. Die Bibel war übrigens in diesem Zusammenhang für Johann Behringer eine entscheidende Quelle, erklärt Petra Hubmann.
Man wollte immer mit allem, was man gefunden hat, die Bibelgeschichte verifizieren, dokumentieren. Und deswegen hat er auch die Sintflut so schön in die Geschichte gepasst.
Ja, die Sintflut. Das ist eine weitere Theorie, der Johann Behringer nachgeht. Könnten die Figuren Überreste aus der Zeit sein, als Gott die Welt überflutete und nur Noah mit seinem Schiff überleben ließ? Auch das kann Johann Behringer sicher ausschließen. Denn unter den Funden ist eine überreife Eichel in Steinform. Klar, die ist eindeutig aus dem Herbst. Johann Behringer argumentiert:
Nach der für wahrscheinlich gehaltenen Meinung sowohl der Theologen als auch der Lithographen erfolgte die Flut im Frühling, wahrscheinlich im Mai.
Die Sintflut konnte es also auch nicht gewesen sein. Schließlich ist man sich damals sicher, zu welcher Jahreszeit die genau war. Es bleibt also nur die Natur als Ursprung dieser Steine. Und zwar könnte das nach damaliger Vorstellung so geschehen sein.
Dass das Licht das geformt hat oder dass es durch Samen gewachsen ist.
Tier- und Pflanzensamen könnten durch unterirdische Kanäle in die Erde gelangen und zu Figuren wachsen. Oder das Licht der Sterne könnte eine magische Kraft haben und im Boden Figuren formen. Über solche Ideen diskutiert Johann Behringer mit seinen Kollegen. Für sie sind das denkbare Prozesse aus der Natur. Denn von der hat man damals eben noch ganz andere Vorstellungen als heute.
Wenn eine Natur ist, dann war es die göttliche Natur. Und der Gott, liebe Gott, hat vorgegeben, was die Natur macht.
Wenn Gott die Natur beeinflusst, lässt sich vieles erklären, was erstmal unerklärlich erscheint. Religion ist Anfang des 18. Jahrhunderts eben noch zentral im Weltbild der Menschen und steht gar nicht im Widerspruch zur damaligen Wissenschaft. Vieles macht Johann Behringer aus heutiger Sicht sogar richtig.
Bereitwillig habe ich meine Tafeln der genaueren Untersuchung weiser Männer zur Verfügung gestellt, eher um ihren Urteilsspruch in dieser vollständig neuen und sehr strittigen Frage zu hören, als meine eigene Meinung zu verkünden.
Johann Behringer wirft eine Frage auf, sucht nach den besten Argumenten, will nicht nur seine eigene Meinung bestätigt wissen. Ganz wissenschaftlich also. Und das ist in den 1720ern noch nicht selbstverständlich. Er hätte auch eine einfache religiöse Antwort finden und die dann dogmatisch vertreten können. Aber was hier passiert, gehört zu den Ursprüngen heutiger Wissenschaftsdisziplinen, sagt Petra Hubmann.
Der Mediziner hat angefangen zu graben. Also es gab auch noch andere und es ging einfach darum, die Einteilung, ist das die Geschichte der Natur oder ist das die Geschichte der Kunst? Und das wäre die Archäologie sozusagen.
Moderne Wissenschaften entstehen erst noch, auch aus solchen ersten Versuchen. Mit mehr Erkenntnissen wird dann natürlich klar, die Würzburger Figurensteine sind ganz sicher nicht aus der Natur. Nach seinem Tod machen sich Adlige und Gelehrte über Johann Behringer lustig. Aus den Figurensteinen werden Lügensteine. Und seitdem wird auch gerätselt, wer den renommierten Gelehrten hereingelegt hat. Waren es die jungen Männer aus Eibelstadt? Wollten die sich eine goldene Nase verdienen? Denn Johann Behringer hat sie fürstlich bezahlt. Ein Motiv hätten sie auch. Bei der Residenz in Würzburg verzögert sich der Bau. Das ist das anfangs erwähnte Megaprojekt, das für Arbeit in der ganzen Region sorgt. Gut möglich, dass viele weniger Geld verdienen. Haben sich die Söhne eines Maurers und eines Steinmetzes etwa ein alternatives Einkommen gesucht? Petra Hubmann glaubt nicht daran.
Die Gefahr, dass sich irgendjemand verplappert, war ja sehr, sehr groß.
Und so viele Steine zu vergraben, ohne dass es jemand merkt, ist, wie schon erwähnt, sehr schwierig. Außerdem sind Tiere und Pflanzen abgebildet, die es in Franken gar nicht gibt. Einfache Leute konnten die gar nicht kennen, betont auch der emeritierte Geologieprofessor Gerd Geier von der Universität Würzburg.
Keiner von diesen jungen Burschen kann das irgendwie aus dem Gedächtnis herausgearbeitet haben. Da muss jemand wissenschaftliche Vorlagen dafür gehabt haben.
War es also doch ein Hinterhalt aus der Würzburger Oberschicht? Der überführte Kollege Jean Roderick war es ja höchstwahrscheinlich nicht. Aber es gibt noch viele andere Adlige und Gelehrte. Und Johann Behringer hatte moderne wissenschaftliche Ansätze. Nicht allen dürfte das gefallen haben.
Es hieß ja die neue Philosophie, mit Fakten, mit eigenen Beobachtungen irgendwas zu erklären. Das könnte ein Argument sein, dass er der alten Philosophie vielleicht in den Weg gekommen ist.
Wollten konservative Denker den Mediziner loswerden? Oder war es einfach Neid eines Kollegen? Der Geologe Gerd Geier von der Universität Würzburg.
Das ist aber jetzt eine Theorie, die irgendwas aus dem Hut zieht.
Auch Petra Hubmann betont, für konkrete Tatverdächtige mit Motiv gibt es keine Belege. All die Theorien sind nach Johann Behringers Tod entstanden, haben seinen Ruf ruiniert und Legenden geschaffen, die die Geschichte noch spannender gemacht haben. Gerd Geier kommt sogar zu einem ganz anderen Schluss.
Mir geht es nur darum, dass offensichtlich jetzt der Bock zum Gärtner gemacht wird bei der ganzen Affäre. In allen diesen Versionen ist Behringer der Doofe, der nicht begreift, was überhaupt passiert ist. In der Version, die sich für mich am plausibelsten darstellt, war es Behringer selber, um sich selber wichtig zu machen.
War es also am Ende der renommierte Mediziner selbst? Müssen wir all das Erzählte zurücknehmen? Weil Johann Beringer kein Wissenschaftspionier in den geistigen Grenzen des damaligen Weltbilds war, sondern schlichtweg ein dreister Betrüger? Ja, sagt Gerd Geier.
Wahrscheinlich ist er einfach in der Rangordnung ein bisschen runtergerutscht. Und dann kam er, das ist meine Interpretation davon, jetzt vermutlich auf die Idee, es wäre doch nicht schlecht, wenn ich mich auch jetzt wieder ein bisschen in den Mittelpunkt schiebe, und hat diese ganze Geschichte dann erfunden.
Gerd Geier argumentiert, auch für Johann Beringer hätten die Steine klar als menschengemacht erkennbar sein müssen. Und es gibt keinen eindeutigen Beleg, dass die Figuren tatsächlich im Boden gefunden wurden. Und da es keinen Hinweis auf andere Täter gibt, bleibe eben nur der vermeintliche Forscher selbst.
Man muss einfach Fakten sammeln, das ist alles Spekulation.
Das sagt Petra Hubmann mit Blick auf alle Theorien zu einem Täter. Denn auch für die Beringer-Theorie gibt es keine Beweise. Und im frühen 18. Jahrhundert haben eben viele Gelehrte ernsthaft über die Figurensteine nachgedacht. Erst die Nachwelt hat aus ihnen Lügensteine gemacht, betont Petra Hubmann.
Und so ein bisschen ist es ja wieder so ein Treppenwitz, muss man sagen. Man hat so viele Lügen über die Geschichte schon wieder erzählt, dass es wirklich Lügensteine sind. Könnte man schon fast wieder stehen lassen, ja.
Petra Hubmann jedenfalls will im Lügensteinmuseum Würzburg und mit noch mehr Forschung den zerstörten Ruf des Mediziners Johann Beringer wiederherstellen. Aber ob sie oder jemand anderes jemals herausfinden wird, woher die sogenannten Lügensteine kommen, ist völlig offen.
»2000 Figurensteine aus einem Berghang bei Würzburg. Bis heute wissen wir nicht, wer sie gemacht hat.« Stefan Voack hat das Lügensteinmuseum Würzburg besucht und versucht, der Lösung des Rätsels näher zu kommen. Immer wieder kommt es dazu, dass Fossilien gefälscht werden, auch noch in modernen Zeiten. Warum Menschen das tun und welche Tricks sie dabei verwenden, das hat Marisa Gierlinger für Radio Wissen recherchiert. Die Podcast-Folge findet ihr in ARD Sounds und als Link in den Shownotes.